Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 21. Wir haben gerade in der Lesung schon den ersten Teil dieser sogenannten Endzeitrede von Jesus gehört. Und wir wollen uns jetzt den zweiten Teil anhören, um den dann auch die Predigt geht. Lukas 21 von ab Vers 25. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn ihr sie schon ausschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll. Und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass wir die Botschaft dieses Wortes und die ernste Ermahnung heute erneut vor Augen geführt bekommen und verstehen und verinnerlichen. Herr, gib mir die rechten Worte und uns allen ein offenes Herz. Amen. Wir haben das gehört in der Lesung schon, im ersten Teil dieser Rede. Jesus prophezeite die Zerstörung des Tempels. Ja, in einem Evangelium steht, die Jünger waren so begeistert von diesem Tempel. Schau dir diese gigantischen Steine an, wie sauber die geschnitten sind, wie genial das alles passt. Und Jesus konnte nur sagen, ja, wisst ihr was, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und für die Jünger war klar, wenn der Tempel zerstört wird, dann ist das Gericht Gottes und die haben das gleichgesetzt mit dem letzten Gericht. Ja, wenn der Tempel wieder fällt, wenn Jerusalem fällt, dann ist die letzte Stunde dann geschlagen. Ja, dann ist es vorbei. Und die Jünger fragen ihn daraufhin, als Jesus von dieser Zerstörung des Tempels sprach, wann kommt das Gericht und welches Zeichen würde es ankündigen? Woran erkennen wir, dass es losgeht? Und Jesu Antwort umfasst dann einen sehr großen Zeitraum. Deshalb ist diese Rede immer schwer zu verstehen. Sie umfasst die Zeit von der Zerstörung des Tempels bis hin zu seiner Wiederkunft am Ende der Zeit. Warum? Weil die Zerstörung des Tempels und die Zerstörung Jerusalems eine Vorschattung des letzten Gerichts war. Wir konnten daran schon sozusagen prophezeit vorgeschattet sehen, wie wird es dann am Ende sein. Aber es war noch nicht das Ende. Deshalb spricht Jesus im ersten Teil seiner Rede mehr auf dem Fokus Zerstörung Jerusalems, Gericht über den alten Bund, Gericht über die Juden, die Jesus nicht annehmen wollten, aber letztlich nur ein vorgeschattetes Gericht vom letzten Gericht. Und im zweiten Teil der Rede geht es dann mehr um seine Wiederkunft und um das Endgericht. Und die Zeit dazwischen, zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen, die Zeit zwischen der Zerstörung Jerusalems und der Zerstörung der ganzen Welt, wie wir sie jetzt kennen, die Zeit nennt Jesus, es ist die Zeit der Heiden in Vers 24. Die Zeit der Heiden, weil die Heiden den Tempel zerstören werden, aber auch, weil den Heiden das Evangelium verkündet wird. Die Heiden werden in dieser Zeit die maßgebliche Rolle spielen. Es ist die Zeit, in der in der ganzen Welt, also allen Völkern, das Evangelium verkündet wird und so die Nationen der Erde von Gottes Gnade und Christus erfahren werden und Menschen aus allen Zungen, von allen Sprachen, von allen Rassen, von allen Ländern zur Umkehr kommen. Und am Ende dieser Zeit wird dann Christus wiederkommen. Und so wie die Zerstörung des Tempels durch verschiedene Zeichen angekündigt wurde, so wird auch die Wiederkunft Christi und das letzte Gericht durch verschiedene Zeichen angekündigt. Er spricht hier von kosmischen Zeichen. Die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Lesen wir von Vers 25 bis 27. Das heißt, die Ordnungen werden sich auflösen. Die Ordnungen, so wie wir sie gewohnt sind, werden sich auflösen. Und dann kommt Christus wieder. Wir leben in einer Adventszeit. Wir leben im Advent. Die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Christi nennen wir insgesamt auch Advent, weil wir auf die Ankunft, das heißt ja das Wort Advent, Ankunft Jesu warten. Und für alle die, denen ich heute einen Zettel ausgeteilt habe, um gewisse Fragen zu beantworten. Ankunft heißt Advent. Das ist der Moment, wo man jetzt genau. Und dann erzählt Jesus ihnen ein Gleichnis. Vers 29. Ja, seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wir kennen das hier genauso, das passt auch, wenn bei uns keine Feigenbäume wachsen, passt genauso. Wenn die Bäume ausschlagen, wenn die Blätter wieder wachsen, dann wissen wir, jetzt wird es wärmer, jetzt kommt der Sommer. Und so sagt Jesus auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Mein Thema lautet heute Adventszeit, sei bereit für Jesu Rückkehr. Das ist das, was wir jeden Tag sein sollen in dieser Zeit. Und mein erster Punkt, wie wir bereit sind, lautet, erkenne die Zeichen. Erkenne die Zeichen. Also was war das Zeichen? Ja gut, so wie die Bäume Blätter entwickeln und alles beginnt zu grünen, so wissen wir, es wird bald Sommer. Und genauso, wenn besondere Zeichen kommen, die Jesus uns benannt hat, dann wird das Reich Gottes mit Macht und Herrlichkeit kommen. Jesus hat ja gesagt, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch, das Reich Gottes ist mit Christus schon gekommen. Aber genauso sollen wir darum beten, dein Reich komme, es soll wachsen in dieser Welt, dadurch, dass Menschen zum Glauben kommen, aber irgendwann wird es kommen, weil Jesus wiederkommt und dann in Macht und Herrlichkeit. Dann wird es nicht mehr verdeckt sein, nur in den Herzen der Menschen, die zu Christus gehören, dann wird es offensichtlich sein. Und wenn diese Zeichen der Wiederkunft Christi geschehen werden, die Jesus hier erwähnt, dann wird es ziemlich schnell gehen, dann wird er ziemlich schnell wiederkommen. Es wird also so sein, dass man durch gewisse Zeichen, also diese kosmischen Zeichen, dass die Ordnungen aufgelöst werden, die wir gewohnt sind in der Welt, aber auch zum Beispiel ein anderes Zeichen, dass Menschen vor Angst und Panik nicht mehr aus noch ein wissen, dass man daran erkennt, dass das Ende kommt. Wenn die Welt im Chaos versinkt, wenn nicht Panikmache, sondern tatsächlich panische Angst die Menschen bestimmen wird, dann seid umso zuversichtlicher. Ja, dann erhebt eure Häupter, weil Christus ziemlich schnell wiederkommen wird. Ich glaube, das ist ein Wort, was uns wirklich ermahnt und was uns aber auch ermutigen kann in dieser Zeit. Wir sollen nicht unsere Häupter senken von lauter Gram und Sorge, wie wird das alles werden, sondern je mehr wir merken, dass das Dinge in dieser Welt geschehen, die die Ordnung auflösen, da können wir unsere Häupter erheben, weil wir wissen, Christus kommt und seine Wiederkunft rückt näher. Dann sagt er in diesem Vers 32, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Und er ist nicht so leicht zu verstehen, dieser Vers. Worauf bezieht sich dieses Geschlecht? Geschlecht im Griechischen genea, das kann man als Geschlecht oder auch Generation übersetzen. Ja, hat sich das jetzt bezogen auf die Leute, zu denen damals sprach? Dieses Geschlecht, diese Generation, nun, diese Generation damals hat tatsächlich die Zerstörung des Tempels erlebt, aber nicht das Ende. Ja, andere sagen, hat es sich auf die Christen, auf die Jünger Jesu bezogen, dass er auf die Bezug nimmt und sagt, bis zum Ende, bis ich wiederkommen werde, wird es Christen, wird es ein Volk Gottes in dieser Welt geben. Andere sagen, nein, es hat sich auf die bösen Menschen bezogen, auf diese Generation, dieses Geschlecht der Sünder, auch sie werden bis zum Ende da sein, bis zum letzten Gericht. Es wird nicht alles so mit der Zeit alles besser, dass es das nicht mehr gibt. Ich denke, das wird es auch nicht gewesen sein, sondern diese Generation, dass Jesus sagt, dieses Geschlecht, das bezieht sich auf die Generation, die letzten Zeichen ja, erleben wird. Also die Generation, die zur Zeit der Zeichen der Wiederkunft Jesu leben wird, die diese die ersten sehr deutlichen Zeichen erleben wird, die wird dann auch noch leben, wenn Christus wiederkommt. Die Generation, die die Zeichen des Beginns des Endes sehen wird, wird auch das Ende des Endes sehen. Das heißt, die letzten Ereignisse dieser Welt werden innerhalb einer Generation geschehen. Die Bibel redet an mehreren Stellen von der letzten Zeit oder auch von der Endzeit. Und wenn wir diese Stellen sehen, dann merken wir, es geht dort um diese ganze letzte Zeitepoche zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Diese ganze Epoche, in der wir jetzt leben, wird die Endzeit oder die letzte Zeit genannt. Wir hatten verschiedene Epochen vorher, das ist jetzt die letzte große Zeitepoche. Es wird keine weitere Zeitepoche in dieser Weltzeit hier folgen, sondern kommt Christus wieder und dann ist das Ende. Wir leben in dieser letzten Zeit. Und deshalb sagt Jesus an ganz vielen Stellen, das Ende wird nicht so schnell kommen, wenn ihr von Kriegen und von Hungersnot und von Erdbeben hört. Brecht nicht in Panik aus, das Ende kommt nicht so schnell. Der Bräutigam, der wird ein bisschen verziehen, der kommt später. Es ist kein Wunder, oder es ist nach den Worten Jesu klar zu sehen, dass es jetzt schon 2000 Jahre her ist, dass Christus zum Vater gegangen ist und jetzt noch nicht wieder da ist. Ja, das hat Jesus selbst gesagt. Es wird länger dauern. Aber wenn es dann losgeht, diese letzte Zeit der letzten Zeit, dann wird es ganz schnell gehen. Schnell im Sinne von in einer Generation. So, wenn wir sowas hören, das Recht, wenn wir Leute hören, die über die Endzeit reden, über darüber, dass bald alles vorbei ist und das Gericht, dann, das ist immer ziemlich heftig, krass. Und wir sind dann oftmals, ich denke, zu Recht skeptisch. Und vielleicht sagen wir uns aber auch, ja, noch läuft doch alles so gut in der Welt, beschwer dich nicht, immer dieses Klagen, ja, immer diese Schwarzmalerei, beschwert euch nicht. Vielleicht ist es auch, dass wir sagen, ach, ich habe noch so viel vor, ich möchte noch gar nicht, dass es jetzt schon vorbei ist. Ich will mein Leben ja noch leben, ich habe auch noch Pläne. Was wir einfach bedenken müssen, ist dies, hier haben wir nicht irgendeinen Endzeit-Verschwörungstheoretiker, sondern hier spricht Jesus Christus selbst. Es sind seine Worte. Er redet selbst über seine Wiederkunft. Er redet über das Ende der Welt. Er sagt, es werden die ganze letzte Zeit, aber vor allem am Ende, Zeichen geschehen, die wir erkennen sollen, damit wir uns wappnen können. Und Jesus will sozusagen, dass wir diese Zeichen studieren und erkennen. Wir sollen uns nicht äußerlich oder auch innerlich zurückziehen. So sagen, das ist mir alles zu viel, ich will damit nichts zu tun haben. Es gibt Leute, die ziehen einfach aufs Land oder ziehen sich innerlich zurück. Ich gebe zu, ich faste auch Medien und Nachrichten, das ist mir zu viel. Und es ist auch richtig so, wenn man sich den ganzen Tag zuballert mit allem, was da reinkommt, ja, an Nachrichten und auch an Weltuntergangsnachrichten und so weiter, ja, das ist zu viel. Aber, und man muss bewusst wahrnehmen und man muss es prüfen, wir können nur so viel in uns reinlassen, wie wir auch schaffen, wirklich nachzuvollziehen und zu prüfen. Es gibt ein paar gute Regeln, die man da beachten sollte. Aber wir müssen wissen, wir müssen uns mit der Zeit, in der wir leben, auseinandersetzen, um sie geistlich beurteilen zu können. Jesus hat damals die Pharisäer und Schriftgelehrten gerügt. Er sagte ihm, erkennt doch die Zeichen der Zeit. Damals gab es Zeichen der Zeit, und zwar die darauf deutlich hinwiesen, Jesus ist der Sohn Gottes. Mit ihm kommt jetzt das Reich Gottes. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die wollten diese Zeichen der Zeit, die sehr, sehr deutlich waren. Ich meine, Jesus hat riesige Wunder getan. Er hat das Wort Gottes, das Alte Testament erfüllt. Jeden einzelnen Punkt, das waren doch Zeichen der Zeit. Sie wollten diese Zeichen nicht wahrhaben. Und deshalb waren sie nicht bereit für ihn. Wir sollen für Jesu zweites Kommen bereit sein. Und wir sind dafür bereit, wenn wir die Zeichen der Zeit erkennen und ernst nehmen. Damals, als König David gekrönt wurde, da kamen viele, viele Gesandte aus allen Stämmen Israels, um bei seiner Krönung beizuwohnen. Das waren wichtige Leute. Und über einen Stamm steht dort Folgendes: Da kamen Männer, die Einsicht hatten in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun sollte. Versteht ihr? Wir müssen Einsicht in die Zeichen der Zeit haben, damit wir wissen, was wir tun sollen. So, natürlich gilt, dass uns die absolute, die wichtigste Grundlage die Bibel selbst ist. Wir schauen in die Bibel, um zu wissen, was wir tun sollen, aber die Zeichen unserer Zeit, die müssen wir auch erkennen, das gehört dazu. Was sagt die Bibel über das, was heute stattfindet? Und dann wissen wir, wie wir agieren oder reagieren sollen. Und darum hat Jesus erst eben von der Zerstörung Jerusalems und den begleitenden Zeichen geredet und dann vom letzten Gericht und seinem Kommen. Seine Vorhersagen über die Zerstörung Jerusalems haben sich nicht nur erfüllt, sondern sie dienen uns zugleich als eine Art Grundstruktur, die sich im Zusammenhang mit der Wiederkunft Christi wiederholen und endgültig erfüllen wird. Versteht ihr? Jesus hat nicht gesagt, vergesst jetzt erstmal die Zerstörung des Tempels, das ist noch gar nicht das Ende der Welt, ich erzähle euch jetzt mal, wie es am Ende wirklich wird, sondern er hat in beides in seine Rede beinhaltet, um deutlich zu machen, hier erkennt ihr schon die Grundstrukturen des Gerichts und der Wiederkunft. Damit ihr dann später gewappnet seid, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Ähnlich geht es bei anderen Themen so. Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, der hat später in seinem Brief, im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 18, geschrieben, Kinder, es ist die letzte Stunde, ja, die letzte Zeit. Also wir leben in der letzten Epoche. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Erkennen, ja, wir erkennen was an diesem Antichrist. Also Johannes redet vom Antichristen und sagt, es sind schon viele Antichristen aufgetreten. Was er damit sagen will, ist, wir erkennen in so manchen Machthaber dieser Welt gewisse Grundstrukturen des Antichristen. Und dann sollen wir daran auch erkennen, hier ist ein antichristliches System. Und das alles wird sich aber im Vollmaß erst am Ende im letzten Antichristen oder im antichristlichen System, was auch immer das dann genau sein wird, erfüllen. Also zu Zeiten vom Apostel Johannes, da war dieser Typus Antichrist Nero. Zu Zeiten Luthers haben sie ganz klar den Papst als Antichristen gesehen. Stalin und Hitler und solche Leute sind auch durchaus solche Antichristen. Sie hatten Züge des Antichristen. Das waren Herrscher, die brutal gegen die Gemeinde Jesu vorgingen. Ja, wenn wir ein System, ein Regime, einen Herrscher haben, der brutal gegen die Gemeinde Gottes vorgeht, dann sehen wir ein Zeichen darin, ein antichristliches Zeichen, eine Grundstruktur. Viele Christen fragen sich heute, ob der Chip oder vielleicht sogar die Impfung das Malzeichen des Tieres ist oder ob es damit zu tun hat. Ja, diese ganze Chip-Technologie und jetzt können wir gechippt werden und so weiter. Ist das das Zeichen des Tieres, von dem im Offenbarung 13 die Rede ist? Nun, nein, ist es nicht. Zumal wir diese Worte aus der Offenbarung nicht mit der Tageszeitung oder auch dem Computerfachmagazin oder so deuten müssen oder dürfen, sondern wir müssen das Alte Testament nehmen. Wir müssen gucken, was steht dort über Zeichen drin, über antigöttliche Herrscher und alles, was damit zusammenhängt. Und letztendlich geht es um die Herzenseinstellung. Wem gehört unser Herz? Und ich denke, gerade bei der Impfung, das ist ja dieser Tage ein sehr schwieriges Thema, da muss jeder Christ selbst in Verantwortung vor seinem Herrn entscheiden. Und sicherlich spielen da ethische Fragen eine Rolle. Sicherlich geht es da auch um, gehen da die Meinungen auseinander. Tatsächlich auch von gläubigen Wissenschaftlern und Ärzten gehen die Meinungen über diese neuen Impfungen auseinander. Sicherlich spielt da der Druck auf Arbeit und in anderen Bereichen auch eine Rolle. Medizinische Folgen, mögliche Spätfolgen, all das sollte bedacht werden. Keine Frage. Aber darüber hinaus können wir in diesem Geschehen rund um Corona Strukturen erkennen. Ich sage mal, wir müssen sie erkennen, damit wir uns nicht verführen lassen. Ich glaube nicht, dass es hier einfach nur um ein Virus, eine Krankheit und eine Impfung geht, sondern wir müssen darauf achten, auf die Zeichen der Zeit. Welche Grundstrukturen können wir erkennen? Wenn wir zum Beispiel das Offenbarungskapitel 13 nehmen über dieses antichristliche Reich, über den Antichristen, über dieses letzte Reich, was sich gegen Gott und sein Volk massiv richten wird, dann können wir mindestens zwei dieser Zeichen, dieser Grundstrukturen erkennen. Das eine ist, dass es global sein wird. Es wird weltweit sein. Nun, in fast allen Ländern wird dieser Tage mehr oder weniger über die gleichen Themen diskutiert. Die spielen überall eine Rolle. Das ist ja nicht nur Corona, es sind noch andere Themen, aber natürlich jetzt intensiv dieses Corona-Thema. Überall wird es heiß diskutiert, gibt es Gesetze und so weiter. Es ist eine weltweite Sache. Und das andere ist, dass es die nicht mit dem Mainstream mitgehen werden, die nicht sozusagen mit dem System mitgehen werden, die werden Ausgrenzung und Isolation erfahren. Das ist das andere große Kennzeichen. Einschränkungen haben wir jetzt schon für Ungeimpfte, für Ungetestete, für nicht an Covid-19 Genesene. Wir haben keinen Zutritt mehr zu verschiedenen Veranstaltungen. Selbst zur Arbeit zu gehen ist jetzt extrem erschwert worden. Leute, Politiker überlegen, wo sie noch überall Ungeimpfte ausschließen können und wo man überall noch testen muss. Zum Beispiel eben, dass man vielleicht jetzt auch noch Tests für den Supermarktbesuch einführt und so weiter. Also ihr habt ja alle genug jetzt diese ganze Diskussion mitbekommen. Man sagt, nur noch Genesenen und Geimpften können wir die Grundrechte einräumen im vollen Umfang, wenn überhaupt. Und auch diese Diskussionen finden in vielen, vielen Ländern statt. In unterschiedlicher Intensität sicherlich, aber wir sehen das weltweit. Und was dazu kommt, ist, dass eben ungeimpfte Personen zunehmend als unsolidarisch und gefährdend für den Rest der Gesellschaft abgestempelt und an den Rand gedrängt werden. Es ist eben nicht einfach eine Frage jeden persönlich und gut, da kannst du halt nicht mehr ins Kino gehen oder was auch immer, okay, aber jeden soll seine Entscheidung treffen, sondern nein, sie werden an den Rand gedrängt. Unsolidarisch. Also wir finden die Struktur des Malzeichens aus Offenbarung 13, 17 bis 16 bis 17. Ja? Nur wer dieses Malzeichen trägt, kann in der antichristlichen Zeit noch kaufen und verkaufen und seine Grundrechte rundherum wahrnehmen. Und ich habe hier einen Artikel gelesen von Johannes Flaum, er sagt dann dazu, das soll uns nicht zu wilden Spekulationen verleiten, sondern einen wachsamen Blick auf die Entwicklung dieser Zeit geben. Ja, ich fordere nicht auf zu wilden Endzeitspekulationen, aber wir müssen wachsam sein. Und geistliche Kurzsichtigkeit kann uns hier zum Verhängnis werden. Jesus sagt, erkennt die Zeichen der Zeit. Vieles wird uns heute als Fortschritt und natürlich als gut, aber mehr und mehr als absolut notwendig zur Rettung der Welt. Ist förmlich so, unter dem geht es gar nicht mehr. Es geht immer gleich um die Rettung der Menschheit, um die Rettung der Welt. So wird uns das jetzt verkauft. Es ist nicht nur einfach Fortschritt, es ist unbedingt notwendig. Aber wir wissen, der Retter der Welt ist schon in diese Welt gekommen und er hat die Welt schon gerettet. Also wenn jemand kommt und sagt, wir müssen die Welt retten, dann müssen wir sagen, Moment mal, die Welt ist schon gerettet. Und dann sollen wir uns eben nicht verführen lassen, dass wir Dinge mitmachen, die gegen Gottes Wort und Willen gerichtet sind, wie zum Beispiel 2G oder 3G an der Kirchentür. Wenn Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, dann gilt das genauso für unsere Gottesdienste ohne Einschränkungen. Und wisst ihr, das Wichtigste, was Jesus uns hier sagen will, ist Folgendes. Was auch immer passieren mag, wer auch immer Irrlehren in meinem Namen verbreiten wird, wer auch immer euch in Unruhe und Zweifel stürzen will, ja, wenn die ganze Welt tatsächlich in Chaos und Panik fallen wird, haltet euch fest an meinem Wort. Das ist der Anker. Das ist der Fels, auf dem ihr stehen könnt. Die Mächtigen kommen und gehen, hat Theo Lehmann gedichtet. Und auch jedes Denkmal mal fällt, bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, den mächtigsten Standpunkt der Welt. Jesus drückt es hier so aus, Himmel und Erde werden vergehen, Vers 33, aber meine Worte vergehen nicht. Ordnungen werden sich ablösen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Und deshalb, der erste Punkt war, wir sollen die Zeichen der Zeit erkennen. Wir müssen wachsam sein. Und das zweite ist, glaube Jesu Worten. Erkenne die Zeichen und glaube Jesu Worte. Jesus sagt uns, seinen Jüngern, was auch immer passieren wird, und es wird eine Menge auf euch zukommen. Da muss noch nicht die Endzeit der Endzeit da sein. Es wird eine Menge auf euch zukommen. Mein Wort wird euch ein fester Grund sein. Mein Wort wird euch die ganze Zeit führen. Das ist eine ganz schön krasse Aussage. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, oh, es wird härter, es kommen schwere Zeiten auf uns zu, es kommt das Ende der Welt. Was machen die? Die bereiten sich darauf vor. Wie? Die bauen sich einen Bunker im Garten und packen den mit ganz vielen Nudeln voll oder so. Ja, es ist eine weit verbreitete Bewegung. Und man kommt natürlich in dieses Denken rein. Was ist, wenn jetzt der große Stromausfall kommt? Habe ich genug Kerzen zu Hause? Ich habe einen Anruf bekommen von einer lieben Freundin, was mache ich denn? Soll ich jetzt, ich habe gerade eine ganz kleine Wohnung, wie soll ich denn jetzt genügend Kerzen, Nudeln und Konserven einbunkern? Ich meine, es ist sicherlich hilfreich, dass man in gewisser Weise vorsorgt und nicht total von der Hand im Mund leben, muss. Okay, ich habe auch ein paar Kerzen zu Hause, nicht nur, weil Advent ist. Aber es ist nicht die Art, wie wir uns vorbereiten, dass wir uns zurückziehen aus der Welt, dass wir uns so ein eigenes kleines, eine kleine Burg bauen, wo wir dann irgendwie sicher sind, oder zurückziehen auf irgendeinen Bauernhof in West- oder Ost-Mecklenburg oder sonst wohin. Warum ist Gottes Wort, warum ist Jesu Wort unser Ankerpunkt, der Fels, auf dem wir stehen können? Nun, weil in dieser ganzen Zeit nichts aus Zufall geschehen wird, sondern weil sich in dieser ganzen turbulenten letzten Zeit einzig und allein Jesu Worte erfüllen werden. Selbst wenn Himmel und Erde vergehen werden, heißt das nicht, dass Jesus jetzt dann doch etwas aus der Hand gleitet, sondern genau das Gegenteil. Es bedeutet, dass er sein Wort erfüllt. Und wenn wir sehen, dass Jesus sein Wort erfüllt, dann wissen wir können auf dieses Wort vertrauen. Das jetzt heißt wiederum nicht, dass wir uns zurücklehnen können, uns das Ende der Welt unbeteiligt, so wie so ein Film ansehen, der vor uns abläuft, dass wir ganz cool und relaxed bleiben können, unser Leben leben und alles, was da außen passiert, das geht uns eigentlich gar nichts an. Jesus sagt uns ja auch, wir sollen das Salz der Erde sein. Er sagt, wir haben hier in dieser Welt einen Auftrag, einen Dienst. Wir sollen vom ersten Kommen Jesu verkünden. Wir sollen verkünden, dass es Rettung gibt aus dieser Welt. Und dass Jesus wiederkommen wird und dass man dafür bereit sein muss. Jesus warnt uns in diesem Kontext davor, dass wir davon ausgehen, dass wir nicht zu dieser letzten Generation gehören. Er warnt uns davor, davon auszugehen, dass alles noch ewig laufen wird. Das sagt Jesus jeder Generation, die das bisher gelesen hat, klar. Und die gehörten vor uns nicht zu der letzten Generation. Und ob wir jetzt dazu gehören, wissen wir auch nicht. Aber das ist die Warnung Jesu. Wir sollen nicht davon ausgehen, so, ach, es wird so alles noch ewig gehen. Sondern wir sollen bereit sein. Jesus ermahnt uns, am Wort festzuhalten und auf dieser Grundlage zu wachen und zu beten. Also erkenne die Zeichen der Zeit. Glaube an Jesu Worte und jetzt kommt drittens, wache und bete. Wache und bete. Ich fasse nochmal zusammen. Jesus sagt, das Ende kommt nicht so bald, aber es kommt. Und wenn es kommt, dann kommt es schnell. Die Quintessenz ist, seid alle Zeit wachsam. Und diese Wachsamkeit ist vor allem wichtig, um nicht in Versuchung und Verführung zu fallen. Versuchung und Verführung begegnet uns in drei Bereichen. Das erste sind Irrlehren. Werden ziemlich am meisten betont in der Bibel, die Irrlehren. Das zweite ist Verfolgung. Das hat er hier auch sehr drastisch gesagt. Selbst die eigene Familie wird sich gegen dich richten oder kann. Und das dritte ist Verführung durch Reichtum und Luxus, ja, das gute Leben. Die ersten beiden Dinge, Irrlehren und Verfolgung, die hat Jesus in seiner Rede schon erwähnt. Werden viele kommen in meinem Namen, werden sagen, ich bin's und jetzt geht's los, ja, Irrlehren und Verfolgung, viele werden euch verfolgen. Und die letzte Verführung, die Verführung durch Reichtum und Luxus, die wird dann, die erwähnt er hier als letztes, die wird im Besonderen dazu führen, dass man nicht mehr wachsam ist. Dass man körperlich, aber vor allen Dingen auch geistig träge wird. Und wer nicht mehr wachsam ist, wer träge wird, der ist dann viel schneller bereit, Versuchungen nachzugeben. Der lässt sich ablenken von dem, was wirklich wesentlich ist. Der ist nicht mehr bereit für Christus. Man hängt sich an diese Welt, an sein irdisches Zuhause, an seinem Luxus. Und weil man sich daran hängt, da ist man auch zu Kompromissen mit der Welt bereit. Anstatt, dass wir nach vorne schauen, unsere Häupter erheben und Christus erwarten, schauen wir quasi zurück auf diese Welt. Wir hängen uns an diese Welt. Und wisst ihr was, liebe Geschwister, tun wir nicht so, als ob wir jederzeit bereit wären, alles für Christus zu verlassen. Wir lesen diese Geschichte von diesem reichen Jüngling, der vor Jesus stand und die Bewegung war voll im Gang und Jesus sagt, komm mir nach, lass alles zurück. Und warum hat er das nicht gemacht, Mensch? Warum hat er nicht erkannt, dass Reichtum sein großes Problem war? Seine Chance, die Chance des Lebens. Stellen wir uns nicht darüber und denken, ja, das Problem haben wir nicht. Ich könnte immer jederzeit alles für Jesus zurückhalten. Woran hänge ich denn? Denken wir nicht, dass wir so über den Dingen schweben. Wir sind in unserem Leben den Reichtum und allem Luxus, alles, was wir haben, so sehr gewöhnt, dass wir es uns gar nicht anders vorstellen können. Verzichtet mal nur auf ein paar Sachen. Jetzt, Adventszeit ist auch Fastenzeit. Ursprünglich fastet man jetzt in der Adventszeit bis Weihnachten, um für das Kommen Jesu vorbereitet zu sein. Verzichtet mal auf ein paar liebgewonnene Sachen und zieht das mal ein paar Wochen durch, um zu prüfen, kann ich wirklich loslassen. Wir hängen uns an diese Welt und so sind wir eben zu Kompromissen bereit. Und Jesus sagt es mit sehr krassen Worten. Hütet euch aber, Vers 34, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen, steht dort tatsächlich. Und mit täglichen Sorgen. Also Fressen und Saufen, das ist der Luxus, dass wir uns dieser Welt ergeben und dann aber auch die Sorgen, dass wir uns vor dieser Welt immer nur sorgen. Auch das sollen wir nicht machen, das beschwert unser Herz. Und dass dann nicht dieser Tag plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Also von was ist dein Leben eingenommen? Wofür arbeitest du den ganzen Tag? Wofür stehst du früh auf? Das sind Fragen, die du dir stellen musst, die du geistlich beantworten musst. Verliert nicht den Blick fürs Wesentliche, für Christus und sein Reich. Lasst euch nicht vereinnahmen durch den Luxus und den Reichtum und eben auch die Sorgen, die wir uns so gerne machen. Sondern lasst euch von Christus vereinnahmen und lebt für ihn. Wir werden es dann gleich wieder zusammen beten, wenn wir das Vaterunser beten. Dein Reich komme, das soll nicht nur unser Lippenbekenntnis sein, weil wir das eben so machen. Das soll unser Herzenswunsch sein, dein Reich komme, dass mehr Menschen zum Glauben kommen, dass dein Reich in mir, in meinem Leben wächst. Aber Herr Christus, dass du, Herr Jesus, dass du wiederkommst. Dafür will ich bereit sein. Das soll mein wichtigstes Anliegen sein. Nicht, dass mein Leben jetzt noch ein Stück weit besser und erträglicher wird. Seid allezeit wachsam, sagt Jesus in Vers 36. Was heißt das jetzt konkret? Also wir haben schon gesagt, am Wort festhalten, die Zeichen der Zeit erkennen. Und es fehlt noch ein drittes, das ist auch ganz wichtig, das macht Jesus in ganz vielen anderen Gleichnissen deutlich, nämlich, dass wir den Dienst, den Gott uns anvertraut hat, tun. Ja? Jesus hat diese Geschichten von dem Diener. Und es geht darum, welcher Diener ist bereit für das Kommen seines Herrn. Nicht der Diener, der vom Haus hin und her läuft und immer guckt, wann kommt er denn und alle stehen und liegen lässt. Sondern der Diener, der einfach seine Arbeit tut, der den Dienst tut, den er tun soll, der ist bereit für das Kommen seines Herrn. Am Wort festhalten, die Zeichen der Zeit erkennen und dann den Dienst tun. Lebt jeden Tag in der Erwartung der Wiederkunft Christi, indem ihr ihm jeden Tag treu seid. Also lebe nicht so, als ob du noch alle Zeit der Welt hättest. Tue die Dinge, die getan werden müssen und verschiebe sie nicht. Zum Beispiel mit deinen Finanzen. Dass du Ordnung da hineinbringst, dass du überlegst, wie viel gibt mir der Herr? Wie viel sollte ich vielleicht weitergeben, wie viel gebrauche ich für mich? Lebe nicht so, als ob das noch alle Zeit der Welt ist. Und wenn ich mal viel Geld verdiene, später, wenn ich groß bin oder irgendwann, dann werde ich anfangen, auch mal zu spenden oder so. Oder im Bereich Beziehungen, wo Streit da ist, wo Vergebung notwendig ist, wo Verletzung vorgefallen, schiebe das nicht hinaus, so, wenn sich mal ein guter Moment ergibt, wenn wir mal ein ruhiges Gespräch haben, ich lasse jetzt erstmal noch ein bisschen die Zeit drüber wachsen. Schieb es nicht auf. Sei bereit. Das gehört dazu, dass du deine Beziehungen in Ordnung bringst. Auch im Bereich, dass wir Zeugnis geben sollen für Christus. Ja, ich müsste mehr Zeugnis geben. Ich möchte auch mal dieser oder jener Person, muss ich unbedingt mal einladen zum Gottesdienst oder ihm muss ich mal das Buch schenken oder. Wir haben doch alle so Leute vor dem inneren Auge jetzt, wo wir sagen, es wäre so gut, wenn er das Evangelium jetzt erfährt. Oder wenn ich mal einen Hörer zur Hand nehme und ihn jetzt mal anrufe und nachfrage. Schiebt es nicht auf. Und auch der Bereich Gemeinde, ja, dass wir regelmäßig zum Gottesdienst und zur Bibelstunde oder anderen Veranstaltungen kommen, das ist ganz wichtig, um bereit zu sein, um wachsam zu sein. Im Hebräer 10 schreibt der Autor ganz deutlich, dass wir, ich lese es uns lieber vor, wie es dort steht, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und guten Werken. Wie machen wir das? Indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, den Tag herannahen seht. Ja? Hier spricht er auch von diesem Tag. Der Tag, wenn Christus wiederkommt. Je näher das kommt, und liebe Geschwister, es kommt mit jedem Tag näher. Ich weiß nicht, wann es kommt, aber wir sind jetzt 2000 Jahre näher ran als damals Christus und die Jünger. Und dann die Sünde in deinem Leben. Geh den Kampf an gegen die Sünde in deinem Leben. Und wenn du überhaupt noch nicht deine Sünde vor Gott bekannt hast, wenn du überhaupt noch nicht den Weg mit Jesus gehst, dann geh es an, dann bitte ihn um die Gnade, bitte ihn um Vergebung, übergeb ihm dein Leben, warte nicht nach dem Motto, ja, das kann ja alles noch werden, ich muss mich erst noch mal mit allen anderen Lebensphilosophien und Weltreligionen beschäftigen und ich muss vor allen Dingen noch ein bisschen älter und reifer werden, verschieb es nicht, es wird so gern verschoben, dass ich mich wirklich auseinandersetze mit Gott und mit dem, was Gott mir zu sagen hat und wie ich vor Gott stehe. Schieb es nicht auf. Wisst ihr, es gibt Menschen, die wissen, dass sie bald sterben müssen. Die haben eine Krankheit, denen ist ganz klar gesagt, du hast nur noch ein paar Wochen oder ein paar Monate oder ein paar Jahre. Wisst ihr, was die machen? Die überlegen ganz genau, was will ich in dieser Zeit noch tun? Die lehnen sich nicht zurück und sagen, na ja, dann mache ich jetzt einfach weiter wie bisher. Die machen sich eine ganz klare Liste. Was sind jetzt Prioritäten? Was will ich noch tun, bevor ich sterbe? Was muss ich noch tun? Was muss ich noch in Ordnung bringen? Und die Wahrheit ist, wir alle sind in dieser Situation. Es ist eine Illusion, dass wir uns sicher fühlen, weil wir ja noch so viel Zeit haben. Morgen ist auch noch ein Tag. Nach Corona geht es doch auch irgendwann wieder weiter. Und was wir alles für Sprüche haben. Du weißt nicht, wann Jesus wiederkommt. Und du weißt auch nicht, wann Jesus dich aus dieser Welt abberufen wird. Wann du sterben wirst. Wann du durch einen Unfall ums Leben kommst. Was auch immer passieren mag. Du weißt es nicht. Und wisst, das ist auch nicht nötig zu wissen. Wir müssen nicht wissen, ich habe noch 4 Wochen oder so. Weil wir täglich dafür bereit sein sollen. In einem anderen Gleichnis sagt Jesus, wir brauchen genügend Öl für unsere Lampen. Wir sollen täglich bereit sein. Es geht nicht nur darum, dass die Lampe jetzt gerade brennt, sondern dass ich hier noch Öl dabei habe, das ich nachfüllen kann. Und dann sagt Jesus, seid wachsam und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Und wisst ihr, was er uns damit sagt? Was auch immer passieren wird, die Verführung und Versuchung, die wird definitiv so groß werden, bei jedem von euch, dass ihr nicht standhalten könnt. Ihr werdet es nicht schaffen, aus eigener Kraft. Jesus sagt das hier in der Endzeitrede sehr klar, du brauchst Gottes Hilfe. Er muss dich festhalten, er muss dich immer wieder aufrichten, er muss dich dorthin durchtragen, er muss dich ermahnen, er muss dich trösten, er muss dir die Kraft und die Hoffnung geben. Alleine schaffst du es nicht einen Tag. Wir beten dann auch wieder, Herr, führe uns nicht in Versuchung. Wisst ihr, was wir damit Gott bekennen? Wir bekennen ihn damit, wir schaffen es nicht alleine, diesen Weg zu gehen. Du musst uns jeden Tag hindurchführen, durch all diese Versuchungen hindurchführen. Dass diese Versuchungen und Prüfungen uns nicht von dir wegziehen, sondern dass es bewirkt, dass wir noch näher an Christus kommen, dass wir uns noch mehr an ihn festhalten. Nur die, die aus Gottes Kraft leben, werden in der Verfolgung und Verführung und Versuchung treu sein. Nur die. Betet, dass ihr stark werdet zu entfliehen diesem allem. Gebet macht uns stark. Was für eine Verheißung. Gebet macht uns stark, macht uns bereit, macht uns wachsam. Natürlich nicht das Ritual des Gebets. Ah ja, ich habe jetzt wieder mein Gebet runtergeleiert. War jetzt wieder dabei. Nein. Sondern indem wir uns wirklich Zeit nehmen, uns innerlich auf Gott auszurichten. Darum geht es im Gebet. Ich nehme mir Zeit. Ich richte mich wirklich aus auf Gott. Manchmal ist es so, ich bete 3, 4, 5 Minuten, das ist noch lange nicht passiert, dass ich innerlich wirklich auf Gott, vor Gott ausgerichtet bin und mich vor Gott sehe, so wie ich vor Gott stehe. Nämlich als ein Kind Gottes, was er liebt, was er führt und bewahrt. Wenn ich anfange, mit Gott zu sprechen und dann wirklich hineinkomme ins Beten, vielleicht noch vorher auch Bibel gelesen habe, dass ich Gott zu mir sprechen lassen habe, dann braucht es eine gewisse Zeit, meistens jedenfalls, um mich aus dem Strudel der Welt herauszureißen, dass ich mich wieder sehe vor Gott, dass ich mein Haupt erhebe und sehe, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, dem alle Schuld vergeben ist. Nicht der Zorn Gottes ist noch auf meinem Leben, sondern ich stehe unter seiner besonderen Fürsorge und Bewahrung. Diese ganze Welt, was auch immer passieren mag, führt Gott so, dass nichts und niemand dich aus seiner Hand reißen kann. Weil Christus am Kreuz für unsere Schuld und Untreue und Schwachheit und unsere Trägheit gestorben ist. Weil er dort den Teufel besiegt hat. Deshalb können wir in seinem Namen dem Vater um Kraft bitten und sicher davon ausgehen, dass er uns erhört. Und weil Christus auferstanden ist, können wir wissen, dass er regiert und diese Welt zu seinem Ziel führt. Und mit der festen Hoffnung auf Christi Wiederkunft sollen wir unseren Lauf rennen, unseren Kampf in dieser Welt kämpfen und dann auch beenden. Nicht, weil wir so stark sind und so leistungsfähig und so erprobt, sondern weil Christus uns Kraft und Freude schenkt. Amen. Und lasst uns jetzt